Wir haben ja gerade ein tolles Lied gesungen. Leider nicht ganz so toll wie das Kinderlied, aber doch sehr eindrucksvoll. Und es passt auch gut zu dem, was ich euch heute bringe. Danket dem Herrn, denn seine Güte wäret ewiglich. Heute bringe ich euch nämlich eine Hiobsbotschaft. Und die Hiobsbotschaft an sich ist ja eigentlich der Inbegriff allen Schlechtens. Ja, wenn einem was Schlechtes widerfährt, dann sagt man oft mal auch im Volksmund so eine Hiobsbotschaft. Und ich vermute auch, dass Hiob bei diesem Lied nicht unbedingt gleich mitgesungen hätte, als es ihm schlecht ginge. Dass er das nicht bejaht hätte. Doch, wie ist es jetzt mit der Güte Gottes und mit Hiobsbotschaften? Und wie kam es überhaupt dazu, dass wir sagen, es ist eine Hiobsbotschaft? Das Thema meiner Predigt möchte ich nicht gleich jetzt am Anfang nennen, sondern erst später. Zuerst würde ich gerne mit euch den Hiob lesen. Und zwar Hiob 1, erstmal das erste Kapitel. Damit wir mal erfahren, was so eine richtige Hiobsbotschaft ist. Hiob 1. Hiobs Frömmigkeit. Im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie und mit 7 Söhnen und 3 Töchtern. Er besaß riesige Viehherden, 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten seine Söhne reihum in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das tat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie bei ihren Gelagen Gott insgeheim verlassen und sich von ihm losgesagt. So viel erstmal, wir lesen gleich weiter. Wir sehen hier, Hiob geht es sehr gut. Er ist reich, er ist angesehen. Ja, hier die 7000 Schafe und Ziegen, ja, in heutigen Maßstäben ist das jetzt nicht viel, aber für damals, das war wirklich also der Milliardär. Ja. Dazu noch die Hirten, die Mägde, eine große Familie. Noch dazu war er auch noch fromm. Er dankte Gott dafür, was er gekriegt hat von ihm. Und sogar für seine Kinder bringt er Brandopfer dar, weil sie eventuell sich von Gott losgesagt haben. Das sagt schon viel über ihn aus. Und wisst ihr, damals war das so, wenn es einem gut ging, dann hat er alles richtig gemacht. Dann wird er von Gott belohnt, dass er etwas gut macht, dass er sich nicht versündigt, dass er immer recht redet. Und wenn etwas Schlechtes passiert, wenn es einem nicht so gut ging oder man krank wurde, dann hatte man gesündigt und Gott bestrafte einen mit so einem Hammer. Der hat dann so oben drauf gehauen und hier, da kriegst du alles zurück, was du mir angetan hast. Und genau das passiert jetzt. Und wir lesen weiter ab Vers 6. Und eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffend und aufrichtig ist wie er. Er achtet mich und lässt sich nichts zu Schulden kommen. Überrascht dich das, sagte Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihm seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selbst taste nicht an. So verließ der Satan den Herrn und die Engel. Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete, wir pflügten gerade mit den Rindern die Esel weideten nebenan. Da überfiel uns Beduinen aus der Gegend von Saba und raubten die Tiere. Alle Hirten haben sie umgebracht. Nur ich konnte entkommen, um es dir zu melden. Im selben Moment stürzte schon ein anderer Bote herein. Ein Unwetter hat deine Schaf- und Ziegenherden mitsamt den Hirten vernichtet. Nur ich habe es überlebt. Und jetzt bin ich hier, um es dir zu berichten. Kaum hatte der ausgeredet, als auch schon der nächste Bote atemlos meldete. Nomaden aus Babylonien haben unsere Kamelherden von drei Seiten überfallen und weggetrieben. Alle Hirten haben sie umgebracht. Ich bin der einzige Überlebende. Und im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote. Hiob, rief er, deine Kinder feierten gerade, als ein Wirbelsturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben. Sie sind tot. Ich habe es einzige überlebt, um dir von dem Unglück zu berichten. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete. Nackt bin ich zur Welt gekommen, und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir aber auch alles genommen. Dich will ich preisen. Und obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Das ist ein Schock. Alles weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt in der Situation, denkt mal an eure Wohnung, euer Haus, euer Auto, sonstige Besitztümer, die euch wichtig sind, alte Freunde. Und dann ist plötzlich alles weg. Von einer Sekunde zur anderen. Dass Hiob hier seine Kleider zerreißt und sich den Kopf schert, glaube ich, kann man dann gut nachvollziehen. Vor allem, weil es damals auch der übliche Umgang und das Zeigen von Trauer war. Doch wisst ihr was? Kommt noch dicker. Lesen wir weiter. Kapitel 2, die ersten 9 Verse. Und wieder einmal versammelten sich die Engel und traten vor den Herrn. Unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte der Herr. Ich habe wieder die Erde durchstreift, gab der Satan zur Antwort. Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen, sagte Gott. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich dazu verleitet hast, ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen. Der Satan erwiderte bloß, kein Wunder, er selbst ist doch noch nicht mit heiler Haut davongekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an, ganz sicher wird er dich dann vor allen Leuten verfluchen. Der Herr entgegnete, ich erlaube es dir, greif seine Gesundheit an, doch lasse ihn am Leben. Da verließ der Satan den Herrn und die Engel und schlug zu. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus, von Kopf bis Fuß. Voll Trauer setzte sich Hiob in einen Aschehaufen, nahm eine Tonscherbe heraus und begann sich damit zu kratzen. Na, immer noch fromm? Wollte seine Frau wissen. Mach doch Schluss mit diesem Gott und stirb. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollen wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über Hiobs Lippen. Jetzt ist es eine Hiobsbotschaft. Alles weg, Gesundheit weg. Alle sehen, dass ich gesündigt habe und Gott mich dafür bestraft und war richtig. Das mag Hiob sicher gedacht haben. Und beeindruckend ist hier, dass er, obwohl das alles passiert, nichts gegen Gott sagt, sondern demütig annimmt, was Gott ihm antut. Und jetzt kommt der Text, der essentiell für die Predigt ist. Und zwar Hiob 22, Vers 21. Die drei Freunde kommen dann zu Hiob und sagen ihm, er soll sich bekennen und bekehren und seine Sünden wieder gut machen. Und Hiob bekennt aber keine Sünde, weil er sagt, ich habe nichts gemacht, ich bin nicht schuld daran. Er verleugnet das hier. Und dann kommt der Text, Hiob 22, den Vers 21. Das sagt Eliphas zu Hiob. Hiob, versöhne dich wieder mit Gott und schließe Frieden mit ihm. Dann wird er dir viel Gutes tun. Und das Wort, auf das es mir jetzt hier ankommt, ist der Friede. Wieso Friede? Wieso soll Hiob Frieden mit Gott machen? Er hat ihm ja nichts getan. Eliphas ist der festen Überzeugung, dass Hiob Gott nicht verziehen hat. Dass Hiob nicht auf Gott vertrauen kann. Dass er diese unermessliche Gnade, die wir besungen haben in dem Lied, nicht mehr annimmt. Dass er daran nicht mehr glaubt. Doch, wie verhält sich das mit uns? Wenn wir uns manchmal auch ohne Grund angegriffen fühlen, ohne Grund bestraft für etwas, was wir nicht gemacht haben, obwohl der Grundsatz ja nicht mehr gilt, wenn es einem gut geht, sind wir gute Menschen und Gott belohnt uns dafür und wenn es uns nicht gut geht, haben wir gesündigt und Gott bestraft uns. Aber das könnten wir auch sagen. Börsencrash, wieso stürzen genau meine Aktien ab? Wieso muss ich genau jetzt im Stau stehen, obwohl ich diesen ganz dringenden Termin habe? Wieso bin ich jetzt krank? Und vor allem die Frage, warum lässt Gott das zu? Ich habe ihm nichts getan. Und hier wird genauso gedacht haben. Doch es gibt eine Krux an der Geschichte. Kam das Schlechte von Gott? Oder möchte Gott, dass es uns gut geht? Wisst ihr, Gott möchte, dass es uns gut geht. Nur der Satan setzt alles daran, um uns von Gott fernzuhalten. Und ihm ist jedes Mittel recht. Krankheit, Leid. Und das Allerschlimmste ist, er ist gewitzt. Er lässt es nämlich so aussehen, als wäre Gott schuld daran. Als würde Gott uns für irgendetwas bestrafen, als würde Gott uns Leid zufügen, als würde er uns etwas wegnehmen. Und das hat er bei Hiob auch geschafft. Doch was meinte jetzt Eliphas damit mit mache Frieden mit Gott? Wieso Frieden? Und um das herauszufinden, möchte ich das Wort Frieden mal genauer beleuchten. Mal auf den Zahn fühlen, was ist Frieden, was bedeutet Frieden für uns heute? Wisst ihr, in der ursprünglichen Übersetzung der Bibel gibt es das Wort Shalom für Frieden, das kennt ihr sicher, Shalom. Und es beschreibt, wenn man es versuchen würde zu umschreiben, nicht den Frieden, wie das eine Wort, was wir so für Frieden haben, sondern den Moment des Wohlbefindens. Also den Moment, wenn es uns gut geht. Doch wie definieren wir Frieden für uns? Ist es für uns ein Moment, in dem es uns gut geht? Wenn man mal einen Duden herzieht, dann steht da, Frieden ist im normalen Sprachgebrauch meist die Abwesenheit von Krieg oder Gewalt. Sehr prägnant ausgeführt im Deutschen, ja, Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Doch ist das wirklich alles, was Frieden für uns bedeutet? Frieden scheint uns im Deutschen da auch recht wichtig zu sein, denn wenn wir so unsere normalen Wörter nehmen, die wir im normalen Sprechen benutzen, dann kommt da zum Beispiel Hausfriedensbruch vor, da ist Friede drin, oder wenn wir unser Grundstück einfrieden, dann ist da auch Frieden drin und also viel Frieden vorhanden. Doch wie sieht es in der Religion aus? Es gibt einige Symbole für Frieden, die auf der ganzen Welt für Frieden gelten, die aus der Bibel kommen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das WM-Eröffnungsspiel gesehen hat, da gab es am Anfang so eine Geste, drei weiß gekleidete Jüngere kamen und hatten drei weiße Tauben in der Hand und haben sich steigen lassen. Weiße Taube, Friedenssymbol. Doch woher kommt dieses Friedenssymbol? Und das steht im 1. Mose 6, Vers 13. Wisst ihr, was da? Da steht Folgendes. Unfassbar. Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen. Und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Das sagt Gott zu uns Menschen. Und das ist durchaus eine Kriegserklärung. Somit ist die Versöhnung nach diesem Krieg die Taube mit dem Ölzweig. Denn nach der Sintflut liest man Folgendes. Und abermals ließ er eine Taube fliegen aus dem Kasten. Die kam zu ihm zur Abendszeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Munde. Da merkte Noah, dass das Gewässer gefallen war. Somit, Gott schließt wieder Frieden. Ein weiteres Symbol, was gängig in der Bibel ist, ist der Friedefürst. Und wenn man den Fürst nimmt, in der damaligen Militärrangordnung war das ein hoher Kriegsmann. Ein hoher militärischer Rang. Und oft war dieser Fürst nur dem König unterstellt oder dem damaligen Herrscher. Er befehligte ganze Heere und führte sogar Kriege. Wenn man das auf die religiöse Bedeutung ummünzt, sehen wir, dass der Friedefürst keinem oder wenn dann nur einem unterstellt ist. Und der Fürst des Friedens kann also Krieg schenken oder auch Frieden schenken. Und wenn wir in Johannes 14, Vers 27 lesen, was der Friedefürst uns schenkt, denn den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, Nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Er gibt uns den Frieden, der Friedefürst. Doch um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wieso ist denn jetzt dieser Friede mit Gott so wichtig? Der Friede mit Gott hängt ganz eng zusammen mit unserem inneren Frieden. Oder auch Seelenfrieden oder wie man es nennen mag. Und wie Matthäus es beschreibt, ist der Seelenfrieden oder der Friede, den wir in uns tragen, der eine Lebenseinstellung ist, eine Frucht des Geistes. In Matthäus 5, Vers 9: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Doch wie erlangen wir jetzt diesen Frieden mit Gott, wenn er uns doch immer so böse Sachen zukommen lässt? Wie schließen wir Frieden mit Gott? Manche Menschen denken, dass wir gar keinen Frieden schließen können. Manche Menschen denken, der einzige Weg, Frieden zu erlangen oder Frieden zu finden, ist der Tod. Und es ist erschreckend, dass wir in so einer Welt leben, in der die Menschen denken, dass es keinen Frieden untereinander gibt, dass es keine Hoffnung gibt, sondern dass der Tod die einzige Möglichkeit, Frieden zu finden ist. Doch die Bibel sagt auch etwas zum Tod. Und zwar lesen wir das im Prediger 9, 5 bis 6 und 10. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen, ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt und allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Somit ist dieser Gedanke, im Tode Frieden zu finden, weit gefehlt. Denn wenn dort nichts ist, dann ist dort auch kein Friede. Doch wie finden wir jetzt diesen Frieden? Wie kommen wir dahin? Wie ist Hiob dahin gekommen, Frieden mit Gott zu machen? Wir haben schon gelesen, der Fürst des Friedens schenkt uns schon den Frieden. Wir können aber den Frieden nicht sehen, nicht begreifen und nicht finden, wenn wir immer nur uns sehen und Gott an unserem Unglück Schuld hat. Es wäre viel besser, bescheidener zu sein, andere Menschen zu sehen und auch ihre Sorgen zu sehen. Erst dann merken wir, dass wir nicht die Einzigen sind, die Probleme haben. Dass wir nicht die Einzigen sind, die uns Sorgen machen. Doch das alles ist Teil unserer Sündhaftigkeit. Ist Teil der Erde. Hier können wir kein vollkommenes Leben erhalten. Hier können wir keinen vollkommenen Frieden erhalten. Den gibt es nur im Himmel. Gott versöhnt unsere Sünde und wäscht uns rein. Aber die Konsequenzen unseres schlechten Tuns wendet er auch nicht immer ab. Somit sollten wir dankbar sein für das, wie gut es uns geht, wie wir es gesungen haben. Gott schenkt uns alles. 70 Jahre Frieden, Wohlstand, Gerechtigkeit, Freiheit. Wir haben im Missionsbericht gehört, dass es Länder gibt, in denen das nicht so ist. Wie dankbar sollten wir Gott sein, dass es uns hier so gut geht, dass er uns Frieden schenkt. Und wir können um seine Gnade bitten. Und er wird uns Frieden schenken. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und im Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, ja, ich danke dir, dass du uns deinen Frieden schenken willst. Ich danke dir, dass du so gut für uns sorgst. Und ich bitte dich, lass, dass wir deinen Frieden annehmen können. Lass, dass wir in dem Schlechten, was wir auf der Welt erfahren, dass wir nicht dich daran Schuld haben lassen. Sondern lass, dass wir erkennen, dass du nur Gutes für uns willst. Segne uns und behüte uns. Ich danke dir dafür, im Namen Jesu. Amen.